T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its three onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, remaining start, remaining start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
Nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff.
You have a good forward leg now and SN.
And you sound good.
Discovery Houston, negative return.
Copy, negative return.
Comport Nummer 713, IBEXtreme. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 713. Comport, den ich am heutigen ein bisschen fieseligen und grauen Freitag, dem 12. Juli 2019, Tag 193, KW 28 aufgenommen habe. Das Intro ist mal wieder ganz klassisch der Shuttle-Start, weil der allerletzte Start eines Space-Shuttles jetzt ja auch mal wieder gejährt hat. Am 8., wenn mich nicht ganz vertäuscht. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, ist nicht so sehr ein startendes Shuttle, beziehungsweise eine Ausnahme, die aus verschiedenen Shuttle-Starts zusammengeschnitzt ist, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich die politischen Nachrichten der vergangenen Woche genommen und kommentiert habe, einem Teil, wo ich technische Meldungen der vergangenen Woche genommen und kommentiert habe. Das ist übrigens 835. Und was davon ihr konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, davon ist dann... Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politik-Ecke für diese Folge, in der sich ein paar Meldungen von und zur Regierung und von und zur Wirtschaft eingefunden haben. 16 Grad, Light Rain, geht so. Partly sunny, nein, ist grau. Cool Greetings, die 16 Grad, kommen wir gleich wie 16. Ja, das blöde Ding will ich mehr folgen. Wind macht 7 km/h aus dem Southeast. Wir haben eine Visibility von 5 km/h. Ja, entweder das oder, wo haben wir es? 6,4. Oder bei Weser Pro haben wir Stand 7 Uhr in Norddeutschland 15 Grad, Overcast mit Rain von 0,0 mm pro Stunde. Fieldslag 17, Taupunkt 15, Humidität 98%, Druck 1009, das Gerät mit 4005. Der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 6 km/h. Und der Regen, wir können ja mal auf dem Radar nachschielen. Und dahinter kommt noch wieder einer. Ja, so gegen 10. 10 interessiert mich aber nicht, weil da bin ich ja mit den Aufnahmen schon durch. So, kommen wir da mal bei der bescheuerten Regierung an. Hier muss aber auch eine größere Menge Wasser lang geflossen sein. Die bescheuerte Regierung wiederum geht mit ROG-Waren los, weil Reporter ohne Grenzen am Freitag vor der Kriminalisierung von Tor-Servern gewarnt hat, weil das der sogenannte Darknet-Paragraph, der ist ein großer Haufen Scheiße. In einer Erklärung heißt es, mit dem Entwurf von BIMBIS, Rat und Terrorministerium würden die Betreiber von Tor-Servern kriminalisiert. Über den Tor-Browser funktioniert der Zugang zum Darknet. Reporter ohne Grenzen unterstützt nach eigener Angabe das Tor-Netzwerk mit 2 Servern, um Journalistinnen und Journalisten das Umgehen von Zensur zu ermöglichen. Mit dem verschärften Gesetzentwurf soll er aber erreicht werden, gegen Enthüllungsplattformen wie LeakyWiks ermitteln zu können. Das Terrorministerium betonte, es gehe nicht darum, die Tor-Software oder andere Anonymisierungsdienste zu verbieten. Ja, aber das ist das, was in dem fucking Paragraph drin steht. Wenn ihr es so unklar formuliert, müsst ihr euch halt auch anziehen, was da drin steht. Also der... Vielmehr wolle man die Betreiber illegaler Handelsplattformen im Darknet stoppen. Ja, dann sollte man vielleicht nicht formulieren, alles, was irgendwie an Netzwerkinfrastruktur auf dem Weg dahin benutzt werden könnte, ist auch alles ganz doll bäbä. Sondern sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man nicht irgendwo ganz grundsätzlich einen Fehler gemacht hat. Aber hey. So, Montag. Evidenz. Bundesregierung sieht Grundrechtsschutz gefährdet. Die Bums-Regierung hat schwere Bedenken gegen die geplante E-Evidenke-Verordnung, mit der europäischen Bullen- und Justizbehörden bald in allen EU-Staaten und schier weltweit direkt bei Diensteanbietern rumschnüffeln wollen. Die Gesetzesvorschläge werfen Fragen von hoher Grundrechtsrelevanz auf, warnte das federführende Bums-Justizministerium hinter vorgehaltener Hand. Diese seien noch nicht zufriedenstellend gelöst. Na, weil die E-Evidence-Verordnung... So wie sie da jetzt rumsteht, sorgt halt dafür, dass jede beliebige Polizei ohne Weg über irgendwelche zentralen Behörden direkt bei Firmen einschlagen kann und sagen kann, gib mal die Daten, nach unseren Gesetzen dürfen wir die haben. So, und dann ist es plötzlich an den Firmen, die die Datenhoheit haben, herauszufinden, ob sie diese Daten denn nach ihren eigenen Gesetzen auch tatsächlich herausgeben sollen, dürfen, müssen, können. So, und dass das irgendwie einigermaßen offensichtlich völliger Bullshit ist, da ist dann also auch inzwischen mal dem Bums-Justizministerium was aufgefallen. Ja, ich meine, da gucke ich mir an und sage, also der ich ja nun wieder nur mit öffentlichen Informationen rumkrebse, weiß, dass die E-Evidence-Verordnung ein großer Haufen Scheiße ist, auch schon seit ein paar Wochen. Weil mir das nämlich auch schon irgendwo begegnet ist. So, aber schön, dass das Bums-Justizministerium dann auch mal was gemerkt hat. Jetzt, wo Frau Europa sei die Antwort weg ist, kann man es ja auch mal aussprechen. So, next. Eonhofer, das ist eine Meldung aus der Nacht zu Mittwoch. Seehörster will europäische Regelungen für Migranten in Seenot. Die Bums-Regierung will kommende Woche noch versuchen, eine europäische Regelung für die Verteilung der im Mittelmeer geretteten Migranten zu beschließen. Wie aus Regierungskreisen raustropfte, bat Bundesinnenhorst Seehörster, die finnische Ratspräsidentschaft, die Seenotrettung beim nächsten informellen Treffen der Drinnen und Justizminister am 18. Juli in Helsinki auf die Tagesordnung zu setzen. In seinem Geschriebe an Drinnenministerin Maria Ohisalo heißt es, es gehe darum, für einen Übergangszeitraum humanitäre und praktikable Lösungen zu entwickeln. Na, weil, auch mal ganz davon abgesehen, dass die Anzahlen, die da jetzt an Personen existieren, die eine Aufnahme zeitnah erfordern, sehr überschaubar ist, weil das sind, lass es mal hochkommen, pro Woche 100. So, ne, jetzt kann man natürlich irgendwie wieder die Scheißpropaganda aus 2015 rausholen und vom Migrationstsunami-Tornado faseln. Oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis, dass das überhaupt kein Problem ist. Na, es gibt hier ganze Einrichtungen, die inzwischen abgerissen werden, weil es sich nicht lohnt, die da noch rumstehen zu haben, weil die leer wären. Weil da halt niemand wäre. Auf der anderen Seite haben wir halt das Problem, dass jetzt tatsächlich Arbeitskräfte fehlen. Und zwar Arbeitskräfte im Sinne von, die müssen nicht mal besonders qualifiziert sein, Arbeitskräfte. Na, also hier nichts von wegen Fachkräftemangel da. Der Fachkräftemangel ist ja eh voll von Arsch. Sondern es fehlen schlicht und ergreifend Menschen, die arbeiten können, die nicht mal mehr besonders intensiv ausgebildet sein müssen dafür. Da gibt es Menschen, die könnten arbeiten. Man muss sie auch nur ein bisschen ausbilden. Sofern man ihnen denn erlaubt, überhaupt arbeiten zu dürfen, was ja hierzulande auch nicht sofort passiert. Na, oder anders ausgedrückt, da gäbe es eine Idee, wie man ein bestehendes Problem lösen könnte, wenn man denn wollte, dass wir das nicht tun. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass es offensichtlich politisch nicht gewollt ist. Na, aber hey, ja, also, da kann man das dann auch mal bei den Drinnenministern mal auf einen Zettel schreiben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, also ich meine, dass ausgerechnet Hörster Seehörster da plötzlich Hirn entwickelt, das würde mich dann doch als Behauptung schwer überraschen. Insofern, nein, der Mann wird kein Hirn entwickeln. Wieso sollte er? So, weiter geht es mit den Lebensverhältnissen in Deutschland, die am Mittwoch verkündet wurden. Bei den Lebensverhältnissen in Deutschland bestehen nach Auffassung der Bundesregierung weiterhin erhebliche Unterschiede. Nicht nur der Osten, sondern auch andere Regionen in Deutschland seien nachbeteiligt, erklärte Bumsminister Seehörster in Berlin, wo er gemeinsam mit Landwirtschafts- und Weinkönigsministerin Klöckner und Familienministerin Giffey die Empfehlungen der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse vorstellte. Seehörster verlas, damit die Menschen in ihrer Heimat kleben könnten, müssten die wichtigsten Einrichtungen der Daseinsvorsorge in erreichbare Entfernung zur Verfügung stehen. Deshalb gelte es, die Strukturpolitik neu zu beleben. Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, könnte man zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland gerade wieder Staatsanleihen mit Negativzinsen rausgebracht hat und dass die scheiß Nutzerschwall eine dumme Idee ist. Aber, also frei nach dem Motto, wir haben doch kein Geld. Doch, wir haben viel zu viel Geld. Wir haben so viel zu viel Geld, dass wir gerade Kredite mit Negativzinsen aufnehmen und die Märkte uns die abnehmen. Deshalb gilt es, die Strukturpolitik neu zu beleben. Dazu habe das Kabinett 12 Punkte beschlossen. Unter anderem sollte die Wirtschaftsförderung des Bundes in solche Gebiete fließen, in denen der demografische Wandel besonders gravierend sei. Es gäbe Regionen, die drohten, den Anschluss zu verpassen, verlas Weinkönigs Werbeministerin Klöckner. Diese Lücken werde man nicht durch Gießkannenpolitik schließen. Es müsse gezielter als bisher gefördert werden. Deshalb werde derzeit geprüft, eine eigene Infrastrukturgesellschaft zu gründen, etwa für den Ausbau der Digitalisierung im ländlichen Raum. Entscheidend sei auch die Mobilität. Auf dem Land brauche man keine U-Bahn, so Klöckner. Hier gehe es darum, wann der letzte Bus fahre. Auf dem Land braucht man keine U-Bahn? Auf dem Land gibt es keine U-Bahn. Bis auf dem Land eine U-Bahn existierte, wäre zu lange. Brauchen könnte man die vielleicht schon. Kommt halt drauf an, wo auf dem Land und was so in der Nähe wäre, beziehungsweise in der Ferne. Nee. Seehörster stellte überdies klar, dass der Bund keine Altschulden von Kommunen übernehmen werde. Man sei aber bereit, mit den Ländern über das Thema zu sprechen. Denn auch überschuldete Kommunen müssten in der Lage sein, Investitionen zu tätigen. Nach seiner Einschätzung gäbe es in Deutschland von den insgesamt 11.000 Städten und Gemeinden rund 2.000 finanzschwache Kommunen. Dann ist auch noch das CSU-Lokalgeneralsekret Blumme aus seinem... Wo übernachtet er doch gleich? Ist es ein Sarg? Jedenfalls da rausgeklettert und hat verkündet, einen Freifahrtschein für klamme Kommunen werde es mit seiner Partei nicht geben. Aber ne, die anderen gerade so, wir haben hier ein großes Problem. Wenn wir das nicht lösen, dann haben wir ein noch größeres Problem. Kommt die rein regional relevante, rein regionale Regionalpartei angefurzt und furzt drum so, das lösen wir aber nicht. Da... Warum meint überhaupt irgendwer so eine Hackfressen da anhören zu wollen? Das ist so ähnlich wie Hans-Georg Dummes Arschloch sich immer noch in die Presse kullert. Oder Rainer Wendt auch von der Presse immer noch rezipiert wird. Das sind so Figuren, die musst du ignorieren. Die musst du hart ignorieren. Die haben nichts zu sagen, die haben keine Relevanz. Bla 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 bla. Kommissarische SPD vorblubbernde Chef Grümbel sagte, die Kinderfressagentur Ziel müsse es sein, die Kommunen auch in den strukturschwachen Regionen wieder handlungsfähig zu machen. Überall in Deutschland müssten die Menschen gleichermaßen Chancen auf Bildung, Kultur, Sport, bezahlbare Wohnungen, schnelles Internet und ärztliche Versorgung haben. Ramelow weist darauf hin, dass klare Finanzzusagen fehlen. Bla 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 bla. Also ja. So, also alles zusammen, wir haben ein Problem. Es gibt Gebiete in Deutschland, die sind unterversorgt. Da müsste man jetzt mal was machen. Und zwar jetzt wie nicht erst in 30 Jahren, sondern jetzt. So, ja, da gründen wir mal eine Kommission und wenn die dann in 30 Jahren fertig ist, dann ja... So, dann Meldung aus der Kategorie erwähnten wir schon, wie restriktiv die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung wäre. So in Bundesregierungspressekonferenzen der jüngeren Vergangenheit in ungefähr jeder, ungefähr 50 Mal stellt sich raus, Mittwochabend, Rüstung, deutlich mehr Exporte. Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr Rüstungsexporte im Wert von 5,3 Milliarden Euro genehmigt und damit mehr als im gesamten Vorjahr. Geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des grünen Abgeordneten Nuripu hervor. In den vergangenen 3 Jahren war das Exportvolumen eigentlich zurückgegangen und lag 2018 bei 4,8 Milliarden Euro fürs Gesamtjahr. 2019 erste Hälfte schon mehr. No? Aber wir haben so eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Na, da hatte Thilo Jung sich in der Bundesregierungspressekonferenz mal mit den Fakten bewaffnet. Und hat gesagt, so, also sie genehmigen 99, irgendwas Prozent der Anträge. Das wollen sie uns ernsthaft als restriktiv verkaufen. Was ist denn Restriktion bei Ihnen, wenn Sie irgendwie von 1000 Anträgen mal 3 nicht genehmigen? Na, also das ist doch nicht restriktiv. Na, und jetzt hier so, ja, also wir haben jetzt schon im ersten Halbjahr mehr genehmigt an Exporten als im vergangenen Jahr insgesamt. So, da habe ich jetzt noch keine Reaktion drauf zur Kenntnis genommen. Aber wenn ich mal raten soll, ja, das liegt bestimmt daran, dass irgendwo ein einzelner Exportposten so gigantisch viel teuer war. Einzelfall, bedauerlicher. Das ist ja gar kein Trend. Na, also weil, ja, wir haben jetzt im ersten Halbjahr schon mehr Krieg gefördert als im vergangenen Jahr insgesamt. Und sagen Sie mir nicht, dass Rüstungsexporte nichts mit Krieg zu tun hätten. Was machen Sie denn sonst mit den fucking Rüstungsexporten da? Na, was machen Sie mit fucking Panzern, die Sie verkaufen? Mit Waffen, mit was auch immer Sie da so genehmigen? So, kommen wir dann auch schon bei der Wirtschaftsecke an. Da gab es erstmal Eine Meldung von Sonntag. Konzernumbau. Deutsche Bank streicht rund 18.000 Stellen. Nicht dokumentiert ist, in welcher Farbe. Also die Deutsche Bank streicht bummelig 18.000 Stellen, baut radikal um und nimmt dafür erst einmal einen Milliardenverlust in Kauf. Bis 2022 will der DAX-Konzern rund 18.000 Stellen streichen und die Zahl der Vollzeitstellen auf etwa 74.000 senken, hieß es nach einer Aufsichtsratssitzung. Insgesamt werde der Konzernumbau bis Ende 2022 voraussichtlich 7,4 Milliarden Euro kosten. Die Unternehmens- und Investmentbank wird unter anderem umgekrempelt. Außerdem will die Bank sich aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückziehen. So, was mir da fehlt, ist eine Begründung. Warum? Warum wollen sie so viele Leute rauswerfen? Ist ihnen aufgefallen, dass sie da bisher Scheiße gebaut haben? Die Frage aufwirft, warum fällt Ihnen das jetzt erst auf? Na, und wenn die 7 Milliarden Kosten in die Hand nehmen, dann erhoffen die sich davon, dass sie irgendwo massive Gewinne machen. Und zwar in gigantisch höherer Höhe. Weil ansonsten wären die ja schön blöd. Gut, ich traue Ihnen auch zu, dass sie schön blöd sind. Insofern, schön blöd sind die unter Garantie. So, kann man das ja eigentlich wieder als Kapitalismus verbuchen oder wäre das da doch ein bisschen weit gegriffen? Ich weiß es gerade nicht. Na, ich meine, ich habe mich ja nun neulich über, welche Firma war das noch gleich? Die mit einstellig Milliarden Gewinn jedes Jahr rumstand und da immer noch die Fresse nicht voll genug hatte, aufgeregt. Gut, hier bei irgendwie einer Bank, die da Leute rauswirft. Ja nun, also die allermeisten Personen, die an Banken arbeiten, sind jetzt nicht so die sympathieerregendsten Personen. Man ist davon abgesehen, dass die Deutsche Bank, die letzte Runde an Filialschließungen der Deutschen Bank, von der ich mitbekommen habe, noch nicht so gigantisch lange her ist. Das war, als sie in Rahlstedt ihr Filialchen zumachten und jetzt meine nächstgelegene Filiale irgendwo in Bramfeld verstecken. Was so in die Kategorie, ja, da komme ich sowieso nie vorbei, fällt. Gut, in Rahlstedt bin ich auch nie gewesen, insofern ist es auch egal. Aber ja. So, Reichstistik. Das ist eine Meldung von Dienstag früh. Reiche werden nicht mehr reicher. Erster Rückgang seit 2011. Oh mein Gott, die armen Reichen werden nicht noch immer reicher. Verluste an den Aktienmärkten haben im vergangenen Jahr Spuren hinterlassen. Das Vermögen der Reichen weltweit verringerte sich gegenüber 2017 um fast 3% auf nur 68,1 Billionen Dollar. Geht aus einer Untersuchung der Beratungsfirma Capgemini hervor. Es war das erste Minus seit 7 Jahren. Zugleich verlor der Club der Dollarmillionäre erstmals seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 Mitglieder, auch in Deutschland. Dort sank die Zahl der Menschen, die über ein Vermögen von mehr als 1 Million Dollar verfügen, um 1,1% auf 1,35 Millionen. Boo fucking who fällt mir dazu spontan ein. Sorry, also mit Leuten, die vor lauter Geld nicht wissen, wohin damit, verspüre ich nur sehr geringes Mitgefühl, wenn sie jetzt ein bisschen weniger viel zu viel Geld haben. Na, also der Boo fucking who, mal ganz davon abgesehen, dass, also zumindest hier im Drinland, wir wissen, dass wir keine Zahlen haben, die der Staat irgendwie auch nur ansatzweise statistisch auswerten könnte. Weil sowas erfragen wir ja nicht. Von einem Hartz-IV-Empfänger wird jeder Pfandbon erfasst. Von jemandem, der das Problem hat, vor lauter Geld nicht laufen zu können, den dürfen wir ja nicht mal fragen, wie viel zu viel Geld er dann hat. Weil wir erheben ja keine ernsthaften Vermögens- oder Ertrags- oder sonst irgendwas Steuern. Und wenn die dann vererben, dann erheben wir überhaupt gar keine Steuern, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn dieses hart ererbte Vermögen dann auch noch besteuert würde? Sorry, ich vermag da leider überhaupt kein Mitgefühl zu verspüren. Ich gefühlloses Arschloch, ich. So, dann Flugsteuer. Eine Meldung von Dienstag. Frankreich erhebt nämlich ab 2020 Umweltsteuer auf Flugtickets. Die Ökosteuer werde je nach Art des Tickets zwischen 1,50 und 18 Euro betragen, erklärt die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne. Demnach werde die Steuer für alle Flüge gelten, die in Frankreich starten. Ausnahmen gebe es für Anschlussflüge und Flugreisen auf die französische Mittelmeerinsel Korsika und in die französischen Überseegebiete. Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind. Der Staat wird das Geld in umweltfreundlichere Infrastrukturen investieren, vor allem in das Schienensystem. So, Herr Mautminister, Herr Pinke-Minister, können Sie mir mal erklären, warum wir sowas hier nicht machen? Wenn die das können, in Frankreich, können Sie mir nicht erzählen, das ist gar nicht möglich, wegen, weil die EU verbietet uns das. Sie meinen dieselbe EU, in der Frankreich sich auch aufhält? Es gibt nur die eine. Also, so, hier, da, jetzt, da, Zeit, Erklärungen, warum machen wir sowas nicht? Wir können es ja wenigstens nachmachen. Na ja, aber die EU würde das bestimmt verbieten. Ach so, würde sie das? Na? Nehmen Sie die Franzosen doch mal als Vorbild. Imitieren Sie die. Das tut doch nicht weh. So, erhält man nämlich plötzlich Geld. Geld, mit dem man was anfangen könnte. Gut, der Staat hat jetzt nicht das Problem, kein Geld zu haben. Aber Geld, wo man da explizit ranschreiben kann, so, und das da geht dann nur an Infrastruktur. Nennen Sie es doch, Herr Bescheuer, ich hätte da sogar eine Idee. Nennen Sie es Infrastrukturabgabe. Hm? Strom GH, ist eine Meldung von Dienstagabend. Netzentgelte. BGH entlastet Strom- und Gaskunden. Durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist der Anstieg der Netzkosten in der Stromrechnung vorerst gedeckelt. Bla 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 bla. Gute Nachricht für die Strom- und Gaskunden. Der Bundesgerichtshof hat einem weiteren Anstieg der Netzentgelte bei Strom und Gas erst einmal einen Riegel vorgeschoben. Und zwar haben sie die staatlich garantierten Renditen für die Betreiber von Strom- und Gasnetzen gekappt. Eine Kürzung der staatlich garantierten Renditen. Moment, staatlich garantierte Renditen? Wenn du hier Wirtschaft betreibst, garantieren wir dir Gewinne? Wo ist denn das wirtschaftliche Risiko, wenn du hier Netze betreibst? Gut, das ist fucking Infrastruktur. Da möchtest du auch sicher gehen, dass die Infrastruktur betrieben wird, selbst wenn es sich eigentlich nicht lohnt. Aber auf der anderen Seite staatlich garantierte Rendite. Hallo? Ja, das klingt mir nämlich nach... Ja, das ist eigentlich eine Aufgabe, die auch der Staat ausüben können sollte. Weil da eben nicht per Definition Gewinne drin sind. Aber wenn der Staat sie ausübt, der ist ja so ineffizient, der Staat. Nee, das lassen wir mal lieber die Privatwirtschaft machen. Dann garantieren wir der Privatwirtschaft Gewinne. Also nicht Einnahmen, sondern Gewinne. Und dann kommt hier der BGH angerobbt und sagt so, halt, stopp. Nicht unbegrenzt. Klatsch. Hoch. Das war eine Option? Das war mir gar nicht bewusst, dass das eine Option ist. Also mir war schon nicht bewusst, dass es staatlich garantierte Renditen gibt. Wir garantieren Ihnen die Gewinne. Gewinne, 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 Gewinne. Jeder los ein Treffer. Hallo? Hä? Na, also, huch. Aus welcher Ecke ist das denn jetzt einmal gekommen? Das ist very surprising. So, mal davon abgesehen, dass es eben offensichtlich auch für die Netzbetreiber das surprising war, dass der BGH Ihnen die Rendite begrenzt. Eine Renditenobergrenze. Na, das wäre auch mal eine Maßnahme. So insgesamt für die Wirtschaft. So, wenn die Rendite, wenn der Gewinn einer Firma mehr als Bemessungsgrundlage hier nochmal ermitteln, beträgt, dass der Staat dann da mal reinlatscht und sagt, so halt hier, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Angebot und Nachfrage, Preis, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Da müssen wir mal regulierend tätig werden. Weil es ist offensichtlich eine Möglichkeit, die zur Verfügung steht. Was sollten wir dafür sorgen, dass es allgemein in der Wirtschaft zur Verfügung steht, um eben Kapitalismus zu regulieren? Nun? So, Tele nicht. Wo will ich denn da hin? Achso, genau. Der Europäische Gerichtshof hat am Mittwoch verkündet, dass Online-Händler wie Amazon für Verbraucher nicht unbedingt per Telefon erreichbar sein müssen. Sie müssen allerdings ein Kommunikationsmittel bereitstellen, über das sie schnell kontaktierbar seien und effizient kommunizieren können. Das könnten etwa ekeltronische Kontaktformulare sein oder Internetschatz. Die Informationen dafür müssten Kunden klar und verständlich zugänglich gemacht werden. Hintergrund des Falls war eine Klage der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen Azamon in Deutschland. So, Gerüchten zufolge soll eine Telefonnummer von Amazon in Deutschland auch jetzt nicht so schwer zu finden gewesen sein. Von daher, keine Ahnung. Ja, also mal davon abgesehen, dass ich es so persönlich auch gar nicht schlecht finde, wenn mir überlassen bleibt, welchen Kommunikationsweg ich denn jetzt gerade mal präferieren möchte. Weil es ja verschiedene Gründe geben mag, warum man bestimmte Kommunikationswege jetzt gerade mal präferieren möchte. Aber hey. So, Friedro. Ach genau, das ist eine Meldung von Mittwochnachmittag. Der Präsidingsbums der Kultusministerkonferenz Lords hat Sanktionen bei anhaltenden Schulstreiks der Fridays for Future-Bewegung in Aussicht gestellt. Die SchülerInnen und Schüler hätten ihr Ziel erreicht, behauptete Lords im Gespräch mit einer Wochenzeitung. Der Klimaschmutz habe auf der Bedeutungsskala einen Riesensatz nach oben gemacht. Ja, und die Politik tut immer noch gar nichts. Gar nichts. Das als Erfolg zu verkaufen, das ist, also die Schüler strengten sich an, Klassenarbeiten auch bearbeiten zu wollen. Haben sie leider nicht abgegeben, aber sie strengten sich an, die bearbeiten zu wollen. Das ist ein Riesensatz. Das hat jetzt gefälligst gute Noten zu geben. Herr Kultusminister Präsidingsbums. Da fällt Ihnen auch das auf, dass das irgendwie, so ja, stets bemühten sie sich, ist halt nicht hinreichend. Das ist, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das sorgt noch nicht dafür, dass das Problem weg ist. Sollten die Klimastreiks der Schüler nach den Sommerferien, die noch weiter wieder beginnen. Also genau genommen haben sie nicht aufgehört. Es gab jetzt irgendwo eine Ecke, wo SchülerInnen eine ganze Woche lang gestreikt haben. In Anbetracht der Tatsache, dass in ganz vielen Bundesländern Sommerferien sind, nicht indem sie nicht zur Schule gingen, weil es war sowieso keine Schule, zu der sie hätten gehen können, aber ja auch die Tatsache, dass die ja in ihrer Freizeit auch weiter streiken, ist vielleicht auch ein Indiz darauf, dass die Lügenmärchen von die machen das ja nur, um nicht zur Schule zu gehen, vielleicht mal irgendwie relativ offensichtlicher Bullshit sind. Ich meine, okay, das hätte auch jedem Beobachter klar sein können, wenn die an Feiertagen demonstrierten, dass die wollen ja nur nicht zur Schule gehen, vielleicht ein bisschen unterkomplexe Darstellung wäre. Dann könne man das nicht auf sich beruhen lassen. Für zivilen Ungehorsam dürfe es keine Vollkaskoversicherung gegeben. Es sei nicht die Aufgabe von Lehrern, Kompensationen für unentschuldigtes Fehlen anzubieten. Wer nicht zur Schule gehe, der müsse selbst einen Preis bezahlen, meinte Lords, der auch hessischer Kultusminister ist. Ja, natürlich. Gab es irgendwo Forderungen nach Vollkaskoversicherung, ohne was dafür zu tun? Nein, gab es nicht. Ja nun, Herr Mords, wenn Sie verlangen, dass alle Schüler sich stets bei Ihnen im Büro aufhalten, wie das haben Sie gar nicht gefordert, ich werde jetzt gegen eine nicht gestellte Forderung protestieren, dann ist das nicht angemessen. Die haben doch gar nicht genügend Platz in Ihrem Büro. Nein, Sie brauchen kein größeres Büro. Gehen Sie mit Forderungen nach einem größeren Büro weg. Na, also, das sind halt so die klassischen Debattenstrategie, dass man was widerspricht, was niemand gefordert hat. Das hat doch niemand gefordert. Also gehen Sie weg, Herr Mords. Gehen Sie weg und bleiben Sie weg. So, Millionen ist eine Meldung von gestern Nachmittag. Remondes und Düsseldorf. Bundeskartellamt untersagt Fusion. Das Bundeskartellamt hat die geplante Fusion des Entsorgungskonzerns Remondes mit dem Grüne Punkt Unternehmen Düsseldorf untersagt. Ein solcher Zusammenschluss würde zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs bei den dualen Systemen führen, erklärte Behördenchef Mundet zur Begründung. Zu befürchten wären höhere Kosten für Wettbewerber und letztlich höhere Preise bei der Entsorgung von Verpackungen. Remondes ist nämlich das größte deutsche Entsorgungsunternehmen. Düsseldorf ist das größte duale System in Deutschland. Ja, wenn mich nicht ganz vertäuscht, ist Düsseldorf kurz für duales System Deutschland. So rein vom Namen her sind sie das duale System Deutschland. Aber gibt es da mehr als eins? Habe ich was verpasst? Ist jetzt auf jeder Packung mehr als eine Entsorgungslogo drauf? Nein? Also Duale Systeme organisieren die Abholung, Sortierung und Verwertung von Abfällen. Wir geben unter anderem Aufträge an Müllabfuhren, zum Beispiel an Remondis. Bei einem Zusammenschluss wären möglicherweise viele solcher Aufträge von Düsseldorf im gleichen Konzern geblieben. Als hätten die nicht ohnehin schon unter der Hand Verträge, die mehr als nur ein bisschen kartellartig aussehen. Aber hey, ja, also pro forma dürfen die jetzt nicht fusionieren. So mal davon abgesehen, aus welcher Ecke ist Remondis eigentlich gekommen? Also ich meine, also das duale System ist ja mal irgendwann staatlich verordnet worden, so ja, hey, wir wollen hier, dass Verpackungen abgeholt werden. Ja. Und nu? Ja, und nu, ne, also, so, also da müssen wir halt mal ein bisschen in der Historie kramsen, um mal rauszufinden, wo ist denn eigentlich, wo kommen die Unternehmen her? Aber Mensch, ansonsten haben wir hier schon die halbe Stunde voll und gucken deswegen nicht so genau hin, sondern kommen in der Musikecke an. In der Musikecke hätten wir bei PS22 von 2017 den Titel Surrender in 3 Minuten 20 erwischt, den ich euch auf und in die Ohren verpasse, gefolgt vom schönen Morgen vom 4. Juli, wo sich Feldenkirchen zur E-Ursula in 4 Minuten 2 ins Benehmen setzte, bei der es jetzt übrigens ein auch videogestreamtes Interview bei der Grünen-Fraktion im EU-Parlament gegeben hat, wo E-Ursula damit auffiel, dass sie keine Antworten auf Fragen hatte, beziehungsweise dass sie denen halt immer nach dem Mund geredet hat. Und die Grünen sich dann am Ende dazu entschieden haben, gemeinsam zu empfehlen, der nicht die Stimme zu geben. Was dann schon die Frage aufwirft, ob es dann noch was werden kann. Können kann es schon, wenn die Rechtsaußen, die sie ja haben wollten, wie der Herr Orban, beziehungsweise die dahingehörenden Abgeordneten, sie wählen, dann kann das unter Umständen klappen. Aber also es ist auf jeden Fall nicht vorher schon gesetztes Ergebnis. Nun ja. So, wie auch immer, wünsche ich euch dann jedenfalls viel Spaß mit der Musik, dem Outro. Für den Fall, dass es euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet @compot, eine Mail an compiblog@gmail.com oder einen Kommentar im compiblog.de und der im Eintrag zu Compot 713 Teil 2 einstelltet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Yeah.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Um mal eine viel zitierte Plattitüde zu bemühen, nichts hält länger als ein Provisorium. Und die einst mit viel Weh und Ach zusammengezimmerte große Koalition aus Union und SPD in Berlin hat nun schon einige politische Stürme durchgestanden, obwohl sie eher zugiger Bretterverhau als Atombunker ist. Aber irgendwann ist ja auch mal zu viel. Die von der Kanzlerin initiierte Nominierung von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin bringt die Sozialdemokraten in Harnisch. Und der ehemalige Parteichef Gabriel spricht aus, was viele in der SPD denken, ein beispielloser Akt politischer Trickserei und ein Grund, die Regierung zu verlassen.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Schönen guten Morgen.
Der Bruch der Koalition wird nicht nur von Gabriel gefordert. Läutet die Nominierung von Ursula von der Leyen jetzt das Ende der GroKo ein?
Nee, glaube ich gar nicht. Die Große Koalition wird nicht jetzt an der Personalie von der Leyen zerbrechen, sondern erst im Dezember, rund um den SPD-Parteitag, wenn eine neue Parteiführung gewählt wird nach vorangegangenem Mitgliederentscheid. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand Chancen haben wird im Dezember, der sagt, dass er das leidvolle Bündnis fortsetzen will. Bis dahin aber wird gar nichts geschehen. Das liegt daran, dass derzeit ja niemand die Prokura hat, eine solch gravierende Entscheidung für die SPD zu treffen. Wer spricht denn bitte schön in diesen Tagen für die Partei? Sigmar Gabriel, Martin Schulz, Olaf Scholz, die dreiköpfige Übergangsführung, Kevin Kühnert, Gesine Schwan. Ich könnte jetzt noch viele hier auflisten, auch den stellvertretenden Schriftführer des SPD-Kreisverbands Reinickendorf, falls es den gibt. Sie alle sprechen nämlich in diesen Tagen für die SPD oder auch nicht, weil die SPD nämlich führungslos ist. In der Sache selbst, der Causa von der Leyen, wirkt der Protest ehrlich gesagt auch etwas verloren. Die Genossen können sich ja gern darüber aufregen, dass keiner der Spitzenkandidaten für die Europawahl Kommissionschef werden darf. Aber das war nicht Angela Merkels Schuld. Erstens haben es die Spitzenkandidaten selbst nicht hinbekommen, eine Mehrheit für sich im Europäischen Parlament zu organisieren. Wäre dies einem von ihnen gelungen, hätten die Staats- und Regierungschefs sie kaum ablehnen können. Gelang aber keinem. Außerdem hatte sich Angela Merkel zuletzt sogar dafür eingesetzt, den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Franz Timmermans zum Chef der Kommission zu machen, obwohl ihr die eigenen Leute dafür den Vogel zeigten und obwohl die europäische Sozialdemokratie bei der Europawahl viele Stimmen verlor und nur Zweiter wurde. Das hat gezeigt, dass Merkel der Idee des europäischen Spitzenkandidaten lange treu geblieben war. Aber andere Staats- und Regierungschefs haben da eben nicht mitgespielt. Emmanuel Macron wollte CSU-Mann Manfred Weber nicht und die neue Rechte Europas, bestehend aus Italien und den Staaten Osteuropas, wollten Timmermans partout nicht. So fragwürdig die Motive für die Ablehnung auch waren, das war die Lage. Und dass mit von der Leyen am Ende eine eher sozialliberale Pro-Europäerin Kandidatin wurde und nicht irgendein EU-Skeptiker aus Bulgarien, könnte man ja auch mal weniger griesgrämig sehen. Aber das will der SPD in diesen Tagen nicht gelingen. Sie ist im Griesgram-Modus und ich fürchte, solange sie in dieser Koalition bleibt, in der die Siegerin am Ende immer Angela Merkel heißt, auch jetzt wieder beim Gefalsche um den Kommissionsvorsitz, so lange wird die SPD auch im Griesgram-Modus bleiben.
Es kommentierte Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.